Wir haben uns in den letzten Wochen mit Wundergeschichten beschäftigt und auch heute. Wir haben den Predigtext gehört, Helmut Jager hat ihn uns vorgelesen. Und dieser Predigtext hat eine Vorgeschichte, auch ein Wunder. Da wird uns in Johannes 9 von einem Blinden erzählt. Und im Unterschied zu dem Blinden, von dem wir vor einigen Wochen gehört haben, war dieser Blinde ein Blindgeborener. Und später sagt der Blindgeborene, man hat noch nie von Anfang der Welt gehört, dass ein Blindgeborener sehend wird. Ihr findet auch keine Geschichte im Alten Testament ein, wo ein Blindgeborener sehend wird. Also einer, der überhaupt keine Bilder von der sichtbaren Welt in sich trägt. Der zwar hören kann, wahrscheinlich viel sensibler hören kann als andere, die sehen und ständig mit Bildern konfrontiert werden, aber der gewissermaßen in Dunkelheit groß geworden ist. Und dieser Blindgeborene war auch gleichzeitig ein Bettler, damals die einzige Möglichkeit, sich irgendwie über Wasser zu halten. Irgendwo in der Nähe des Tempels war es meistens lukrativ, da waren die Leute immer so ein bisschen emotional angerührt und die kannten die vielen Aussagen im Alten Testament, Almosen zu geben, die Armen nicht zu vergessen. Und so saß er da mit geöffneten Händen, um das Geld zu empfangen. Und Jesus, der auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem war, übrigens jetzt diese Zeit, wenn man so will, Jesus geht an diesem Blindgeborenen nicht einfach vorüber. Und die Jünger, die mit Jesus unterwegs sind, die stellen eine interessante Frage. Die fragen nämlich, wer hat gesündigt, dass dieser blind geboren ist? Waren es seine Eltern? Oder ist es seine Sünde? Da kommen natürlich Fragezeichen in unsere Augen. Da, wie kann einer, der blind geboren ist, schon vorher gesündigt haben, damit Gott ihn blind werden lässt? Aber die Bibel sagt, dass wir von Mutterleib an schon Sünder sind und in Sünden geboren werden. Also woran liegt es? Waren es die Eltern oder war es letztendlich er selbst? Und dann gibt Jesus eine interessante Antwort und er sagt, dieser ist blind, nicht weil er gesündigt hat oder seine Eltern, sondern er ist blind, damit die Werke Gottes offenbar werden. Damit Gott an diesem Blindgeborenen seine Macht und seine Herrlichkeit offenbaren kann. Das ist der Grund. Das ist ja oft ein Grund, den wir, wenn wir denn krank werden, gar nicht vor Augen haben. Da fragen wir auch, warum lässt Gott das zu? Womit habe ich das verdient? Was hat dazu geführt? Vielleicht gibt es eine Schuld in meinem Leben. Vielleicht sind es auch die Sünden der Voreltern, die mich krank gemacht haben oder immer noch krank machen. Und Jesus sagt hier, bei dem Blindgeborenen, dieser ist krank, damit die Herrlichkeit Gottes, die Werke Gottes offenbar werden. Er soll ein Demonstrationsobjekt der Größe und der Macht Gottes werden. Und dann heilt Jesus ihn auf eine ganz interessante Art und Weise. Er gebraucht ein Mittel. Wir haben das schon beim letzten Mal gehört, da gebraucht er seinen Speichel. Hier rührt er den Speichel zusammen mit Erdstaub. Bei Luther heißt es, er machte einen Kot, aber er machte einen Brei, also in der alten Luther-Übersetzung, und legt ihm diesen Brei auf die Augen und dann sagt er zu ihm, du, jetzt gehst du zum Teich Siloa, ganz in der Nähe, und dort wäschst du dir dein Gesicht. Und dann macht dieser Blindgeborene das und er kann plötzlich sehen. Und er kommt voller Freude zurück und die Nachbarn sagen, wie kommt es, dass dieser Blindgeborene plötzlich sehen kann? Und einige sagen zweifeln, na, ich weiß nicht so ganz genau, ob der das ist, der da immer gebettelt hat. Er sieht ihm zwar ähnlich, aber ob er das hundertprozentig ist, ob da wirklich ein Wunder passiert ist oder hier plötzlich einer auftaucht, der schon immer sehen konnte und so tut, als wäre da etwas Besonderes mit ihm passiert, großes Fragezeichen. Und dann nehmen sie diesen Blindgeborenen und jetzt Sehenden und bringen ihn zu den Pharisäern, zu den theologischen Fachleuten sozusagen, zu den Frommen, zu den anerkannt Frommen in der damaligen Zeit. Und die Pharisäer untersuchen den Fall. Und sie fragen danach, wer hat dich sehend gemacht? Und da sagt dieser Blindgeborene etwas ganz Interessantes. Er sagt, ein Mensch namens Jesus. Und so geht das dann hin und her. Die Pharisäer wenden ein, wie kann einer an einem Sabbat heilen? Das war an einem Sabbat passiert. Also gewissermaßen das Gesetz Gottes brechen. Sich als Arzt am Sonntag betätigen. Mit dem muss doch etwas nicht in Ordnung sein. Das muss doch ein Sünder sein. Und dann sagt der Blinde, ich weiß nicht genau, ob es ein Sünder war. Das Einzige, was ich sagen kann, ich konnte nicht sehen und jetzt kann ich sehen. Und dann bekennt er sich zu Jesus mit einer Aussage. Er sagt, für mich ist er ein Prophet gewesen. Ein besonderer, gesandter, Beauftragter des lebendigen Gottes. Und es geht noch ein Stück hin und her zwischen den Pharisäern und zwischen ihm. Und schließlich sagen die Pharisäer zu diesem Blindgeborenen, du, der du in Sünden geboren bist, wie kommst du dazu, uns, die theologischen Fachleute, die Frommen, zu belehren? Und es heißt dann, sie stießen ihn aus. Gemeint ist damit, sie stießen ihn aus der Gemeinschaft der Synagoge. Und nun hat dieses Wunder eine Nachgeschichte. All das hatte Jesus nicht sozusagen als der Gegenwärtige miterlebt, was da passiert war zwischen den Blinden und den Pharisäern. Die Eltern werden auch übrigens noch befragt. Und die Eltern sagen, also wir wissen es auch nicht genau, was mit dem da passiert ist. Wir können nur sagen, der war blind. Aber fragt ihn doch selber, er ist alt genug, dass er antworten kann. Also das alles kriegt Jesus zunächst nicht mit. Aber er hört dann davon, dass dieser Blindgeborene ausgestoßen worden ist. Und er sucht ihn noch einmal auf. Es ist eines der seltenen Fälle, wo mit dem Wunder nicht Schluss ist. Sondern wo es nochmal eine Begegnung gibt zwischen dem, der geheilt wurde, und Jesus. Und da kommt Jesus mit diesem Mann ins Gespräch, der sich bislang zu ihm als Menschen und als Propheten bekannt hatte. Und er fragt ihn, anders als wir es gerade gehört haben, im Text bei Helmut, das ist in der Luther-Übersetzung leider falsch übersetzt, er fragt ihn, glaubst du an den Menschensohn? Wir haben gerade bei Helmut gehört, an den Sohn Gottes. Glaubst du an den Menschensohn? Und der Blinde guckt ihn an und sagt, Herr, wer ist das? Wer soll das sein? Und Jesus sagt zu ihm, du, der mit dir redet und der dich sehend gemacht hat, der dich geheilt hat, der ist es. Und wieder sagt der Blindgeborene und jetzt Sehende, Herr Kyrios, so redet er Jesus an, so wie man sonst Gott anspricht. Ich glaube. Und er fällt vor Jesus nieder und betet ihn an. Das war übrigens auch eine neue Entdeckung für mich, muss ich sagen. Ich habe bislang gedacht, der Einzige, von dem wir wissen, dass er Jesus richtig auch als Gott angesprochen hat, ja, wäre der sogenannte ungläubige Thomas gewesen. Aber hier heißt es, dass der Blindgeborene vor Jesus niederfällt und ihn anbetet. Also ihm eine Ehre erweist, die sonst nur Gott zukommt. Er macht eine interessante Stufung. Er sieht zunächst in Jesus den Menschen. Weiß noch nicht einmal, ob der gesündigt hat, ja oder nein. Sondern nur, dass dieser Mensch ihn gesund gemacht hat. Und dann kommt die nächste Stufe. Er sieht ihn als Propheten. als einen besonderen Gesandten Gottes. Und jetzt die dritte Stufe, nachdem Jesus ihn fragt, glaubst du an den Menschensohn? Da werden ihm diese inneren Augen geöffnet. Er wird auch innerlich sehend für Jesus. Und er sagt, ich glaube. Und er fällt nieder und betet Jesus an. Und natürlich sind auch in der Nähe noch Pharisäer, die darüber die Nase rümpfen. Und Jesus sagt dann in diese Richtung, der Menschensohn ist zum Gericht gekommen, damit die Sehenden blind werden und die Blinden sehend. Damit die Sehenden blind werden und die Blinden sehend. Die Pharisäer hielten sich für die Sehenden. Und sie wurden blind für Jesus. Und der Blinde war blind und erkannte Jesus als den Sohn des lebendigen Gottes. Interessante Geschichte. Drei Dinge sind mir in dem Zusammenhang wichtig geworden. Das erste, dass Jesus unterwegs ist, um Menschen zu suchen und zu finden. Und dass er keine großen Umwege macht, wenn ihm schwierige Fälle begegnen. Und ich habe bei Jesus den Eindruck, dass ihn die schwierigsten Fälle besonders anziehen. Weil in solchen Zusammenhängen kann er seine Macht unter Beweis stellen. Und kann er sagen, keine Sackgasse ist so groß und keine Not ist so groß, als dass er Jesus nicht helfen kann. Wenn wir hier ein chemisches Mittel hätten, um Not sichtbar zu machen, und hier die Not sehen würden, die hier in diesem Raum versammelt ist. Wir haben so viele Möglichkeiten, unsere Not zu verbergen, unsere eigentliche, unsere tiefe Not, damit andere sie gar nicht sehen. Die größte Not hier unter uns ist immer noch eine Not, in der Jesus eingreifen und helfen und heilen segnen kann. Nichts ist zu groß für ihn. Und deshalb ist er unterwegs und sucht. Vielleicht noch zwei Gedanken, die ich anfügen möchte. Das erste, Jesus ist unterwegs und sucht, was verloren ist, in großer Not ist. Und begegnet Menschen auf dieser Ebene. Und es gibt keine Not, die er nicht bewältigen kann. Könnte. Er will, dass alle errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das Zweite, was hier in unserer Geschichte auffällt, ist, dass die Pharisäer meinen, sie würden sehen. Und dass diese Ansicht, diese Einstellung, dass sie sehen können, sie daran hindert, Jesus wirklich kennenzulernen. Wir haben in unserem Herzen so viele Bilder. Wir haben im letzten Gemeindeunterricht darüber gesprochen, wie stark Bilder uns prägen. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die ständig von Bildern umgeben wird. Und Bilder haben es an sich, dass sie oft einfach in unsere Augen hineinfallen und dann sofort in unsere Seele sich hineinbegeben. Alles, was wir hören, durchläuft sozusagen noch andere Prozesse, dass wir darüber nachdenken, was wir hier sehen, kommt ungefragt in unser Leben und prägt uns. Und ich denke, wir kennen das alle aus eigenen Erfahrungen, dass Bilder, die wir gesehen haben, wir nie vergessen können. Jemand hat mal gesagt, dass Bilder, die Kinder und junge Leute gesehen haben, so bis zu ihrem 18. Lebensjahr, so stark sind, auch gerade die negativen Bilder, dass sie mehr schon gesehen haben als Kinder, die in der Zeit des Ersten oder Zweiten Weltkrieges groß geworden sind und Zeugen der Bombennächte wurden und so weiter. Einfach all diese Bilder, die sie aufnehmen, in ihre Seele fallen. Und das, was wir sozusagen an Bildern in uns aufnehmen, das prägt uns auch, wenn es um unser Weltbild geht, um unser Gottesbild geht, um unser Menschenbild geht, das prägt uns. Und das ist das Problem der Pharisäer. Sie hatten ein bestimmtes Bild von Gott in ihrem Kopf. Und sie waren darum nicht offen für Jesus. Sie hatten das Bild von Gott im Kopf, wenn ich bestimmte Dinge tue oder lasse, dann bin ich bei Gott angenommen. Und sie waren immer wieder erstaunt darüber, dass Jesus die Sünde annimmt. Dass er bei einem Zachäus einkehrt. Dass ihm die Heilung eines Menschen so wichtig ist, dass er das Sabbatgebot gewissermaßen übertritt. Und Dinge tut am Sabbat, die man als frommer Pharisäer eben nicht tat. Das war für sie völlig unmöglich, für die Pharisäer, und stimmte mit ihrem Bild von Gott nicht überein. Und ich ertappe mich an dieser Stelle auch immer wieder, dass ich Bilder von Gott in meinem Herzen habe. Und ich verstehe plötzlich ganz neu, warum uns im Alten Testament verboten wird, uns ein Bild von Gott zu machen. Und auch von Menschen. Gott sagt, ich bin, der ich sein werde. Und die Verheißung gewissermaßen, die schon in seinem Namen steckt, Jahwe, ich bin, der ich sein werde, widerstreitet allen festgefügten Bildern, die wir in unserem Herzen von Gott haben. Und jeder hat da seins. Wir sind damit aufgewachsen. Es gibt Leute, die sagen, ich muss vielleicht sogar an Gott glauben, weil ich mir nicht anders vorstellen kann, dass es diese Welt gibt und dass es eine Kraft oder Macht gibt, die diese Welt im Innersten zusammenhält. Ich kann mir das nicht anders vorstellen, aber mit Jesus kann ich nichts anfangen. Auch ein Bild, das Menschen in ihrem Herzen von Gott haben, dass sie an Gott gibt es. Aber dass sich dieser große und gewaltige Gott in einem Menschen wie Jesus Christus offenbart, dass er in einen Mutterleib hineinpasst sozusagen, dass er Hunger hatte und Durst und müde war, dass er also ganz Mensch war, so wie der Blinde das erkannt hat, dass er sagt, dieser Mensch, der mich gesund gemacht hat, das passt nicht in den Bilderrahmen, in den sie Gott hineingestellt haben. Die Pharisäer waren solche Leute, die einen bestimmten Bilderrahmen, ein bestimmtes Bild von Gott hatten. Deswegen hätte Jesus machen können, was er denn will. Und sie hätten gesagt, wir können nicht an dich glauben, weil das Bild in ihrem Herzen so stark war. Und wir sehen das besonders im Blick auf den Gekreuzigten. Das war für sie völlig unmöglich, dass ein Gesandter, ein Messias Gottes, sich ans Kreuz begibt, dort sein Leben aushaucht, sein Blut vergießt. Sie hätten ja nie glauben können, wenn er dort als der vollmächtige Gottessohn erschienen wäre, der die Römer gewissermaßen aus dem Lande treibt, der vielleicht noch eine letzte große Vollmachtstat am Kreuz tut. Sie sagen ja zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steig vom Kreuz herab. Und es ist interessant, dass Jesus ihnen solche Wünsche nicht erfüllt. Welches Bild von Gott, von Jesus hast du in deinem Herzen? Jesus möchte dir persönlich begegnen. Und er wünscht sich, dass du ihm die Chance gibst, dass er sich dir selber vorstellt. So wie der Blinde Jesus diese Chance gegeben hat. Auch als Jesus hier mit ihm ins Gespräch kommt und sagt, glaubst du an den Sohn des Menschen? Und das Letzte, an Jesus scheiden sich die Geister. An Jesus scheiden sich die Geister. Wir merken das hier an dieser Geschichte. Ich merke das, wenn ich auf dem Herbstmarkt gestern mit vielen Menschen gesprochen habe. Solange ich von Gott rede, sind diese Menschen sehr gesprächig. Sobald ich anfange, von Jesus zu reden, spüre ich, wie die Menschen auf eine gewisse Distanz gehen. Sobald ich auch in meinen Zeugnissen von Gott erzähle, hören sie mir zu und können sogar Zeugnisse, Erfahrungen aus ihrem Leben ergänzen, da wo ihnen Glück widerfahren ist. Aber sobald ich von Jesus spreche, hochinteressant, gucken die Leute mich mit großen Augen an und sagen, was redest du da eigentlich? An Jesus scheiden sich die Geister. Und ich habe mich gefragt, welcher Mensch hier in unserer Geschichte hat wirklich verstanden und begriffen, wer Jesus ist. Der in ganz großer Not war. Der keine Hoffnung auf Heilung mehr hatte. Der keine Chance mehr sah in seinem Leben, als eben so zu bleiben und so zu sein, wie er denn ist. Zu dem kommt Jesus. Der ist offen für eine Begegnung mit ihm. Und lässt Jesus machen. Ich lade dich ein, so zu Jesus zu kommen, deine festgefügten Gottesbilder beiseite zu schieben. All das, was du gelernt hast über Gott, womit du groß geworden bist in deinem Leben, was dich geprägt hat, bestimmt hat. Einige denken auch an ihren leiblichen Vater, wenn sie an Gott denken. Das alles beiseite zu tun und gib Jesus die Chance, dich dir persönlich vorzustellen. Jesus erwartet von dir nicht, dass du sagst, von vornherein, ich glaube. Aber Jesus erwartet von dir, dass du dich öffnest, ihm zu begegnen. Dass du nicht zumachst wie die Pharisäer in unserer Geschichte. Dass du dich vor ihm nicht verschließt. Sondern das Gespräch mit ihm suchst, Antwort gibst auf seine Fragen. Und wenn er dich heute Morgen fragt, so wie den Blinden, glaubst du das an den Sohn des Menschen? Glaubst du an den Menschensohn? Dann darfst du bei Jesus sagen, Herr, ich möchte so gerne glauben, aber ich kann nicht. Du darfst auch zu Jesus sagen, ich habe zu wenig Informationen, Herr Jesus, über dich. So ähnlich antwortet ja hier der Blindgeborene, als Jesus ihn fragt, sag, wer ist denn der Menschensohn? Du darfst dein Herz aufmachen, du darfst ehrlich sein vor ihm. Er weiß ja sowieso, was mit dir und in dir los ist. Aber gib ihm eine Chance, sich dir vorzustellen. In deiner Not. Und gib ihm eine Chance, dich wirklich sehen zu machen. Dass du ihn erkennst, Jesus Christus, den Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir sind noch ganz betroffen von dem, was wir gerade hier erlebt haben. Aber wir wissen, Heinz in deinen Händen. Und wir dürfen jetzt auf dich schauen, du der Anfänger und Vollender des Glaubens. Herr, es gibt so vieles, was uns in unserem Leben davon abhält, dir persönlich zu begegnen. Dich zu erkennen, blind zu sein für deine Gegenwart in unserem Leben. Es ist manchmal unsere Lebensgeschichte. Es sind manchmal auch Menschen, von denen wir enttäuscht wurden. Es sind manchmal Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und dieser Blindgeborene hätte so viele Gründe gehabt, an Gott und an dir zu zweifeln. Wie kann es Gott geben, wenn es diese Blindheit gibt in meinem Leben? Wenn ich im Verhältnis zu anderen doch chancenlos bin. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du vor jedem Menschen trittst, dass du ihm deine Liebe zeigst, deine durchbohrten Hände, dein Kreuz, aber auch die Heilkräfte und die Macht, die bei dir sind. Und dass du uns dann fragst, ob wir an dich glauben. Und wir dürfen sagen, Herr, was an dieser Stelle in unserem Herzen ist. Du erwartest keine vorgefertigten Antworten. Aber du erwartest, dass wir uns dir öffnen. Und wer sich dir öffnet, Herr Jesus, in dessen Leben trittst du ein. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Oder ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wer mir auftut, zu dem will ich hineingehen. Herr, das gilt auch heute Morgen hier in diesem Gottesdienst. So segne du dein Wort an uns. Amen.